Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Am Wochenende ist die Six Nations gestartet mit 3 Spielen. Wales gegen Schottland, Frankreich gegen Irland und Italien gegen England. Und dabei gab es mal wieder so richtige Paukenschläge zu bestaunen. Darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich jetzt mit unserem Experten während der kompletten Six Nations mit Donald Peoples. Hallo Donald.
Hi Andreas, guten Tag.
Donald, das erste Wochenende liegt hinter uns von den Six Nations. Wenn du eine Note geben müsstest, was für eine Note würdest du dem gesamten Wochenende geben?
Ich würde sagen, dass es halt auf jeden Fall geliefert hat von unserer Erwartung. Also wir waren vorher alle gut aufgeregt. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 7,5.
Ja. Ich möchte sagen, dass ich hier eine 8 mindestens geben möchte, weil ich sehr begeistert war von diesem Wochenende und vor allen Dingen von den ersten 2 Spielen. Man muss vielleicht Italien immer so ein bisschen rausnehmen, weil sie im Moment nicht unbedingt immer konkurrenzfähig sind. Wir kommen gleich noch auf das Spiel zu sprechen. Aber die ersten beiden Spiele, der Samstag, der war einfach faszinierend, fand ich. Und das war zum einen natürlich wegen des Spiels Wales gegen Schottland, aber zum einen dann auch wegen der letzten 15 Minuten dazwischen Irland oder Frankreich und Irland. Das hat dem ganzen Tag dann nochmal die Krone aufgesetzt, fand ich.
Ja, ich habe vielleicht ein klein bisschen eine andere Meinung zu dem Irland-Frankreich-Spiel, aber kommen wir gleich dazu bestimmt.
Dann lass uns mal über die Spiele drüber gehen, wie sie denn am Wochenende gelaufen sind. Wales gegen Schottland war das Eröffnungsspiel der Six Nations. Es fand im Principality Stadium in Cardiff statt, der Heimstätte des walisischen Rugby. Und Wales, bei denen wusste man nicht so richtig, wo man dran ist. Du hattest in der Vorschau gesagt, sie wollen jetzt einen offensiveren Stil, dann pflegen nicht mehr den Warren Ball, den man in den letzten Jahren dann gewöhnt war, also dieses Spiel über die Stürmer, dieses Spiel, wo man immer nur versucht, in den Angriffsphasen mit den Stürmern den Platz zu schaffen in der Mitte, damit dann die Außen- bzw. die Hintermannschaft da durchgehen kann. Die Schotten hatten im November sehr, sehr gute Ergebnisse und dementsprechend waren sie auch so ein bisschen gehypt worden in dieser Six Nations. Jetzt ist das Spiel 34-7 für Wales ausgegangen und Wales hat hier ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen gesetzt. War das so zu erwarten, deiner Meinung nach?
Nee, definitiv nicht. Für mich, also es ging 34-7 aus, aber diese 7 am Ende kann man einfach durchstreichen. Also für mich ist es einfach fast zu 0 gewesen von Schottland. Was hatte man da erwartet? Also die wurden halt, wie du schon richtig erkannt hast, so groß gehypt und gepusht. Und jetzt wird es das Jahr von Schottland, jetzt mit Gregor Townsend, so ein Top-Trainer, Fundament, Mannschaft ist gut, gute Spieler. Und dann kam raus und ich habe gedacht, okay, gucken wir hier Schottland zu oder irgendwie so die B-Auswahl von irgendeiner anderen Mannschaft. Ich fand, da waren so Fehler drin, die einfach grundsätzlich so Basics waren, die einfach nicht gestimmt haben. Abstimmung in Sturm und Hintermannschaft hat einfach gefehlt. Ich würde halt sagen, dass ich, obwohl Wales so die Heimmannschaft war, ich glaube, das hatte keiner gesehen. Also wie gesagt, wie du auch gesagt hast, dass viele haben so als Geheimfavorit Schottland hat so getippt und Wales war eher so, naja, und die Kronen haben sich auf jeden Fall getauscht. Also ich weiß halt nicht, wie Schottland jetzt von der Niederlage sich erholen können, um nächste Woche dann wieder so ein Top-Spiel zu haben. Also das ist eine ganz schwierige Aufgabe für einen Trainer, für Gregor Townsend.
Ja, 34-7 ging es aus. 10 Spieler der Scarlets waren im Kader beziehungsweise in der Start, 15 der Waliser. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, gerade das gab den Ausschlag, weil diese Spieler gerade auch durch die Pro 12 dann wirklich aufeinander abgestimmt sind, dass am Ende wirklich so ein ja quasi makelloses Spiel bei den Walisern herrschte. Rhys Patchell zum Beispiel, der Verbinder, der als Ersatz da war für Dan Bigger und Rhys Priestland, hat meiner Meinung nach ein fantastisches Spiel gemacht und wir kommen gleich noch auf Lee Halfpenny zu sprechen, aber gerade Rhys Patchell hat doch ein wunderbares Spiel gemacht am Samstag.
Ja, auf jeden Fall, ich verfolge auch die Pro 14 halt ganz, ein Interesse auch und Rhys Patchell war, ich habe nie gedacht, dass er so ein mega Top-Spieler war und eher so ein Person war, der einfach nur die Bälle verteilt, aber eigentlich war ich sehr, sehr positiv überrascht, also sehr, sehr starkes Spiel, auf jeden Fall ein Spiel des Tages für die Waliser meiner Meinung nach, vielleicht hast du da eine andere Meinung, aber erstaunt war ich von seiner Leistung, was er da gemacht hat, einfach Sturm und Hintermannschaft sehr, sehr, sehr gut verbunden, ist auch selber, sein Kickspiel war top, er ist oft alleine mit dem Ball selber gegangen, hat Platz geschaffen für die anderen hat. Wie du auch erwähnt hast, man setzt halt auf ganz viele Spiele von den Scarlets. Ich glaube, was hat da Gatland hat geschaffen, hat einfach mal glückenlos hat quasi diese Verständnis sozusagen. Also wenn du hast 10 Spieler von 15 hat, da hast, dann hast du ganz viele Leute, die sich schon untereinander gut verstehen und so quasi diese kleine Abstimmungssachen hat schon laufen bei denen. Ich glaube, es hat eine sehr, sehr gute Taktik von Warren Gatland einfach sozusagen darauf zu setzen.
Aber das war kein Warren Ball, der da gespielt worden ist, oder?
Nee, definitiv nicht. Nee, also Warren Ball, also kannst du halt rausrechnen, du hast es gesagt, mit dem Stürmerspiel. Also für mich, Warren Ball bezeichnet es durch, hat, egal wer auf 10 steht, passen die in irgendeine Variante, Toyshire Pop oder irgendwie zum Nummer 12 zum Beispiel. Und da wird es einfach ein Crashball, einfach immer durch die Mitte und dann versucht dann schnell weiterzuspielen nach außen. Jamie Roberts, Jamie Roberts, der jetzt hat nicht mehr in die Nationalmannschaft schafft, aber für Wales ganz lange auf 12 gespielt hat, war sehr, sehr, ja, ein Indikator dafür, immer Ball auf 12. Er geht man einfach Kraft da rein, um ein bisschen Vorwärtsbewegung Ball hat zu schaffen und dann schnell aufspielen. Das ist halt so die Beschreibung von Warren Ball, immer dieses Kontakt in der Mitte mit der 12 und dann gleich weiterspielen. Irgendwie, das war nicht so, der hat Betonung hat dieses Wochenende. Also wie gesagt, ich habe gesehen, dass Reece Patchell jedes Mal so gefährlich war. Also er durfte halt passen, er durfte halt selber gehen, er durfte halt ein Kickspiel halt einbinden. Also man konnte halt nie voraussehen, was wir da dieses Mal machen. Auch auf seine eigene 22 war es immer wieder was Neues. Und das heißt für die verteidigende Mannschaft, also für Schottland, die wussten nicht, stehen wir ein bisschen tiefer, kommen wir mit Tempo drauf, stehen wir breiter, stehen wir enger. Also da war es sehr schwierig für den Schotten zu verteidigen.
Ja. Warren Ball nach Warren Gatland, dem Coach der Waliser, dann auch benannt worden, der in den letzten Jahren diese Form des Angriffsspiels dann etabliert hat bei den Walisern. Aber sie haben hier wirklich eine Show abgeliefert. Und du hast gerade gesagt, Reece Patchell ist für dich der Spieler des Tages. Für mich ist es Lee Halfpenny. Und selbst Manuel Wilhelm, der Sportdirektor des DRV, hat in seinem Kommentar gesagt, ja, das ist eigentlich ein Spieler, den ich nicht so gerne mag. Der spielt sehr, sehr konservativ. Lee Halfpenny hat erstens eine makellose Statistik bei den Kicks gehabt und zweitens selber noch 2 Versuche gelegt und hat hier meiner Meinung nach eine richtige Show abgeliefert. Und ich würde das Spiel gerne überschreiben mit der Lee Halfpenny Show. Würdest du mir da zustimmen, obwohl du sagst, dass Reece Patchell deiner Meinung nach der Spieler des Spiels war?
Nein, also wenn es okay ist, würde ich halt eine andere Meinung haben. Und ich begründe es halt folgendes. Also ich glaube mal, egal wer da auf 15 gestanden hätte, der Platz hätte man jemand anderswo geschaffen. Also Patchell und sein Innenspieler haben ganz viel Platz geschaffen. Und was da Halfpenny gemacht hat, war letzten Endes einfach dem, also tut mir leid, also auch einmal nur den Ball abtaufen, das schafft halt jeder. Diese Kicks, da gebe ich dir zu, aber das ist halt sozusagen, man nimmt das als selbstverständlich, dass Halfpenny einfach mal diesen Kicks jedes Mal trifft. Okay, das ist ein bisschen unfair, das zu beurteilen. Ich glaube mal, die anderen Spieler haben sozusagen den Plattform oder die Bühne geschaffen, dass Halfpenny da so prominent zustande kommen kann. Ich teile auch die Meinung, dass er viel zu konservativ spielt. Das ist halt meine Meinung. Also ich mag halt jemand, der ein bisschen mehr so in der Richtung von Stuart Hogg ist, der ein bisschen ein Angriffsspiel hat einleiten kann. Ja, das hat so eine Geschmackssache vielleicht.
Ja, also auf jeden Fall, Lee Halfpenny hat 2 Versuche gelegt und die Kicks, die Waliser dann bekommen haben, seines Strafkicks oder die Erhöhungskicks, dann alle wirklich durch die Mahlstangen befördert. Und er stand 14-0 zur Halbzeit und am Ende wurde es, wie gesagt, dieser 34-7 Sieg für Wales. Wir müssen nochmal gerade über die Schotten sprechen, die nur wirklich enttäuscht haben, das muss man ja so sagen. Sie werden jetzt nächste Woche zu Hause auf Frankreich treffen. Frankreich, da sprechen wir gleich noch drüber, hat einen überzeugenden Auftritt gegen Irland gebracht. Wie kann man diese Mannschaft wieder aufbauen, die jetzt wirklich nach allen Regeln der Kunst hier vermöbelt worden ist am Wochenende?
Ja, also das ist halt, ich habe einfach keine Ahnung, ich habe einfach keine passende Antwort, außer zu sagen, dass sie müssen halt wieder aufstehen. Ich war halt muss ich mal zusagen, enttäuscht von einzelnen Spielern auch letzten Endes. Also ich kann halt mir vorstellen, dass Gregor Townsend auch vielleicht wechselt, also so durch die Mannschaft aus dem Kader vielleicht das eine oder andere von der Bank auf die Start 15 bringt und vielleicht andere Leute auf die Bank bringt oder so. Es waren zu viele Leute, die einfach also enttäuschend waren, also einzelne Leuten. Finn Russell zum Beispiel war ich sehr enttäuscht, also normalerweise ein sehr, sehr guter Verbinder. Er kann auch sehr, sehr, also sehr viel zaubern, würde ich halt mal sagen. Und am Samstag habe ich eher gesehen, dass er halt so Kleinigkeiten einfach mal unnötig gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob das auch euch allen aufgefallen ist. Also hat einfach mal ein paar Strafschritte schnell ausgeführt oder schnell ins Ausgekickt oder nicht mal ins Ausgekickt oder so ein paar Basics irgendwie, wo halt dann Schottland gleich sich selber unter Druck gesetzt hat. Wo die einfach mal, ich glaube mal, da hätte man einen cooleren Kopf bewahrt und einfach gesagt, okay, lass mal ein bisschen das Tempo rausnehmen. Wir stehen unter Druck gerade. Wir haben Chancen gehabt. Also Schottland hat Chancen gehabt. Einfach mal nochmal durchatmen, langsam, nochmal zur Ruhe kommen und dann wieder anfangen. Einfach so, besonders bei den Straftritten, einfach mal sagen, okay, Jungs, kommt mal runter. Wir haben jetzt unsere Gasse. Ich kick jetzt in die Gasse. Dann haben wir eine schöne Gasse. Dann haben wir wieder das Plattform, wo wir halt angreifen können. Das war, also wenn ich halt leider, also nur Finn Russell hat da rausnehmen und sage, das war enttäuschend. Ich weiß nicht, die haben nicht so viele Möglichkeiten da, auf der Position Verbinder zu wechseln. Das ist halt ein bisschen problematisch. Aber vielleicht nächstes Mal mit Greg Ledlow auf 9 anfangen, dass man halt einfach mal dieses Stürmerspiel hat nochmal. Er ist sehr gut im Stürmerspiel hat zu einleiten als Nummer 9. Und Gregor Townsend muss einfach mal die Jungs sagen, hey Jungs, ein Spiel verloren, aber die waren halt als heißen also Geheimfavoriten getippt aus einem Grund und die mussten dann wieder dieses Glauben finden, also sie mussten in sich wieder glauben, das hat nächste Woche, dass sie was holen können.
Wales spielt jetzt nächste Woche in Twickenham gegen England oder in England und die Schotten treffen zu Hause am Sonntag dann auf Frankreich.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Das zweite Spiel des Wochenendes, das fand zwischen Frankreich und Irland statt. In Frankreich im Stade de France, in Paris. Kein gutes Wetter. Dazu ein neuer Coach bei den Franzosen. Sehr viel Unsicherheit vor diesem Spiel. Jacques Brunel ist als neuer Coach gekommen, weil die Franzosen als Mannschaft ein absolutes Horrorjahr hinter sich haben. Unter anderem dann nur unentschieden gegen Japan gespielt, dann wirklich fast alle November-Tests verloren. Also wirklich ein Horrorjahr für die Franzosen, die jetzt versuchen, eine Mannschaft für nächstes Jahr für die WM beziehungsweise dann auch 2023 für die Heim-WM dann aufzubauen. Es war ein sehr zähes Ringen zwischen Frankreich und Irland. Und während ich während des ersten Spiels dachte, wow, damit, wenn das neue Rugby oder wenn das Rugby-Leute ja. oder Leute sehen, die es zum ersten Mal sehen, das Spiel, die werden sofort Fans. Da habe ich beim zweiten Spiel über 60 Minuten gedacht, nicht ganz so. Was war der Grund deiner Meinung nach, dass das Spiel zwischen Frankreich und Irland so zäh verlief, dass nur Kicks einerseits von Johnny Sexton auf der anderen Seite der Franzosen dann für die Punkte sorgten erstmal?
Ja, also zum einen würde ich halt sagen, dass die Verteidigung einfach von Frankreich extrem gut war. Also da kann man halt sagen, was man will. Es war einfach extrem gute Verteidigung. Wir hatten einen sehr schnellen Line-Speed und das war extrem schwierig für Irland, was besonders zu zaubern. Der Grund für vielen Kicks würde ich halt sagen, auch das Wetter hat auch so seine Rolle gehabt. Es hat auch ziemlich stark geregnet während des Spiels und das ist schwierig dann für so eine Hintermannschaft, so wirklich schöne, breite Aktionen hatte, aufzustellen. Das war halt meiner Meinung nach der Grund, wieso es so ein bisschen halt, ja, nicht so die beste Werbung war für den Sport. Das ist auch richtig erkannt. Also jemand, der zum ersten Mal Rugby guckt, wer hat von den Wales- und Schottland-Spiel echt begeistert und Irland-Frankreich eher wenig. Wie gesagt, Wetterbedingungen und meiner Meinung nach ein bisschen mangelnde Kreativität auf der Seite von Irland sozusagen.
Hat dich die französische Defensivleistung überrascht?
Ja, sehr. Also das war... Ich meine, Frankreich ist immer so ein bisschen, ja, so ein, man jedes Jahr, man weiß halt nicht, was, welche Mannschaft rausläuft oder wie sie halt so motiviert sind, aber zum Anfang des Turniers auf jeden Fall wollen sie sich gut präsentieren, aber das war eine Mega-Leistung. So, die haben einfach mal geguckt, dass sie halt einfach sehr schnell Line-Speed hatten Und auch, muss man halt sagen, abhängig wie der Schiedsrichter es pfeift, Nigel Owens da in dem Fall, hat einfach mal Offers sozusagen zugelassen, dass noch ein bisschen am Boden so ein Wettbewerb stattfand. Das hat immer dann ein langsames Ball- oder Raufspielen für Irland dann versorgt. Und deshalb war es dann leichter für Frankreich sozusagen diese Verteidigung wieder aufzustellen, weil die einfach diese ein oder zwei Sekunden mehr hatten, sozusagen, wo die den, Ball langsam verlangsamt, also langsam gemacht haben in den Kontaktpunkten.
Ja, warum haben es die Iren nicht geschafft, dann über diese Defensive hinüberzukommen? Weil es sah für mich zwischendurch wirklich wenig kreativ aus, was die Iren gemacht haben.
Ja, also ich stimme dir 100% zu. Also für mich so zusammengefasst, es hat dieses Ergebnis hat, wie es am Ende ausgeht, 15-13, es hat so ein kleiner Pflaster für, ja, dass wir froh sein können, aber über ein größeres Problem. Also letzten Endes, Irland, meiner Meinung nach, hat unter Joe Smith immer so ein bisschen ein Problem gehabt, wirklich Kreativität zu haben oder besonders halt irgendwie Versuche zu legen. Und klar, das spielt halt eine Rolle mit, dass Frankreich sehr gut verteidigt hat. Aber Irland hat auch auf jeden Fall einen Mangel an Kreativität gezeigt. Ich kann mir halt, also ich meine, Johnny Sexton, ein Top-Spieler, aber irgendwie hat irgendwas einfach nicht gestimmt in der Hintermannschaft von Kreativität. Es war sehr oft einfach mal so ein einfaches Loop-Pass oder so und dann war es sehr leicht zu lesen für die Verteidigung von Frankreich. Ich weiß halt nicht, ich hätte was anderes probiert. Es sah ein bisschen so aus, als Irland, als ob Irland keinen Plan B hatte. Also so manchmal, also es funktioniert nicht so, aber wir probieren immer weiter dasselbe und das hat einfach offensichtlich nicht funktioniert bei Irland.
Ja.
Hat mich traurig gemacht, ehrlich gesagt.
Wir müssen über die zweite Halbzeit sprechen, weil da ist es dann nochmal so richtig abgegangen, unter anderem auch mit einer Kontroverse. Als 6-12 stand, gab es dann einen großartigen Versuch von Teddy Thomas über nahezu 60 Meter. Da hat er die Lücke gefunden und war dann auf und davon und sorgte dann dafür, dann auch mit der Erhöhung, dass die Franzosen auf einmal mit 13-12 in Führung lagen. Hat da die Abwehr der Iren gepennt oder war es einfach nur eine Weltklasse-Aktion von Teddy Thomas?
Ja, also das war, er ist ein Top-Spieler, muss ich auf jeden Fall gestehen, aber da hat auf jeden Fall der Abwehr ein bisschen gepennt. Also wenn man hat da in dem Fall von Rob Kearney, wenn man den Ball ins Aus kickt, soll man auf jeden Fall dafür sorgen, dass es zumindest in den ersten Sitzreihen schafft, dass der Ball wirklich aus ist, weil es war gerade nur über die Linie, das ist halt so Fehler Nummer 1. Da haben die Franzosen die Möglichkeit, dann gleich weiterzuspielen, also einen schnellen Einwurf zu machen. Das ist quasi, das kann auch passieren. Also meiner Meinung nach, da der Ball muss direkt ins Ausgehen, also da in die erste Sitzreihe zumindest. Und da hat Kearney einfach mal schlecht verteidigt. Er ist hat sein Ball nicht wirklich hinterhergegangen, aber er ist auch nicht tief geblieben. Der war irgendwie so mitten im Nirgendwo und da mit dem einen Pass wurde komplett ausgespielt. Stockfield war auch so, hat meiner Meinung nach zu spät reagiert. Der war gar nicht, wenn man das wieder schaut in die Zeitlupe, sieht man, dass er links anfängt. Und er so ein bisschen so hinjoggt in die Mitte. Das hätte er mal schneller reagieren. Er hätte mal schneller in die Mitte kommen müssen, das abzuwehren, hat sozusagen, dass Thomas hat da einfach durchlaufen kann. Und Thomas ist einfach da mega gut durchgekommen am Ende. Also ich würde halt sagen, eine kurze Kommunikation oder Absprache hat gefehlt zwischen Kearney und seine Ecken auf jeden Fall, dass er hat so quasi, ja, der hätte er besser machen können. Aber Thomas, muss man einfach sagen, ist einfach blitzschnell und das war super, super anzusehen.
Ja. Bevor wir auf die Kontroverse zu sprechen kommen, die es da noch gab in der zweiten Halbzeit, müssen wir jetzt über Johnny Sextons Drop-Goal der Träume aus 45 Metern sprechen. Die Iren versuchten verzweifelt nach vorne zu kommen, aber die Franzosen haben eine, du hast es schon eben gesagt, eine Weltklasse-Defensive dagegen gebracht. Es gab insgesamt 41 Angriffsphasen der Iren, die fast keinen Meter nach vorne kamen. Und dann gab es die Situation, dass der Ball auf Johnny Sexton gepasst worden ist. Er hatte 2-3 Meter Platz und er setzt zum Drop-Goal von fast der Mittellinie an. Und der Ball geht durch die Mahlstangen und damit steht es 15-13. Was für eine Weltklasse-Aktion von Johnny Sexton.
Ja, also du hast es perfekt zusammengefasst. Also Weltklasse kann man einfach sagen, dass man hat da noch den Kraft hat und einfach mal die Auge da hat sozusagen aus der Distanz noch das Ding Google zu picken. Also man ist halt nach 80 Minuten oder in dem Fall 83 Minuten auf jeden Fall sehr, sehr müde. Da hat man nicht mehr so den Kraft in den Beinen wie am Anfang des Spiels und dass man trotzdem aus 45 Meter das Ding über die Latte und zwischen den Stangen hat schaffen kann. Also muss man einfach sagen, Hut ab. glaube, das war einfach für jede Franzose, ihre oder unparteiische einfach mal, muss man einfach sagen, Chapeau, das war einfach ein Top-Ding. Ich würde nur dazu sagen, dass du in deiner Zusammenfassung ein bisschen unfair auf die Iren hat da warst, weil letzten Endes diese ganze Möglichkeit ist eigentlich nur entstanden, wo die Franzosen, deren Straftritt, was halt einfach das Spiel halt dann komplett entschieden hätte, daneben gesetzt haben. Ja. Und ab von der 22 hatte da Sexton dann so den Kick gemacht. Und man muss halt sagen, dass Irland, egal hin oder her, mit 41 Phasen trotzdem von deren eigenen 22 geschafft haben, bis quasi vor den 22 oder ein bisschen davor halt quasi von den Franzosen geschafft haben. Das sind schon einige Meter auf jeden Fall. Okay, die waren so ein bisschen hin und her, aber für mich waren so zwei, drei Sachen entscheidend und da war halt Johnny Sexton immer involviert. Diese 22 Dropout, also das ist einfach eine technische Sache, das einfach super schwierig ist, dass deine eigene Mannschaft den Ball fängt. Da muss man halt sagen, sehr, sehr gut geschafft. Dann zweitens würde ich halt mal sagen, Irland bemerkt haben, okay, wir sind immer noch in unserer eigenen Hälfte, wir kommen halt nicht so weit nach vorne, irgendwie jede Welle wird zurückgeschlagen von den Franzosen, dass man trotzdem diesen Kick, diesen Cross-Kick versucht auf Keith Earls und dass es klappt, da haben Irland vielleicht 10, 15 Meter mindestens dadurch gewonnen und da braucht man auch die Mut, halt sozusagen das zu probieren und auszutesten, weil letzten Endes, das ist halt ein bisschen 50-50, wer hat da den Ball fängt. Manchmal, also die Gefahr, dass es, wenn der Franzose der Ball fängt, ist das Spiel auf jeden Fall vorbei. Also das ist halt ein Spiel auf großem Risiko, also diese 22 Meter Dropout plus den Crosskick plus dann den Dropkick. Also man kann es einfach nur sehen, alle reden von diesem Drop-Goal und ist definitiv, muss man auf jeden Fall sagen, Hut ab. Aber die Phasen davor, die 41, also die 40 Phasen haben dazu geführt. Und für mich sehr entscheidende Sachen war das Dropkick aus den 22 plus den Crosskick einfach mal. Da zeigt einfach, dass Sexton einfach der Spielführer ist für Irland und einfach das alles lenkt und denkt und nicht nur ein Top-Spieler ist, sondern einfach mal was im Kopf hat, weil er sieht, hat einfach die Möglichkeiten, was es da gibt.
Ich wollte das gar nicht zu sehr kritisieren. Also diese 41 Phasen, man muss ja auch die Klasse haben, den Ball in den eigenen Reihen zu behalten. Das ist ja schwierig genug bei diesen 41 Phasen. Mir kam das halt nur so vor, als ob, also ich habe fasziniert auf diese Defensive der Franzosen geguckt und da war ich wirklich fasziniert von dieser Abwehr.
Ja, und das ist das Einzige, was ich da anschließen würde. Das gibt mir eine Hoffnung für nächste Woche, weil Irland könnte so ein bisschen wie die All Blacks, also Neuseeland, die haben gesehen, die Zeit ist schon rot, aber egal was passiert, wir haben den Ball. Und das ist halt eine Eigenschaft, was ich über alles liebe in Rugby, dass man einfach so sagt, wir brauchen keine Angst zu haben, wir können halt jetzt noch stundenlang spielen, wir haben den Ballbesitz, wir bestimmen, wo es lang geht. Solange wir das nicht aus der Hand geben, haben wir immer noch eine Möglichkeit. Und ob wir zwei Stunden dafür brauchen, von unserer 22 bis zum Gegner 22 zu schaffen, das ist egal, weil wir bestimmen das gerade. Und das finde ich einfach, das schafft nicht jede Mannschaft. Und das zeichnet Irland heraus, dass sie wirklich eine Top-Mannschaft sind, obwohl sie vielleicht kein Top-Spiel geliefert haben. Das einfach mal unter so enorm Pressure, dass man weiß, okay, wenn wir den Ball verlieren, das ist vorbei, trotzdem sowas zu versuchen.
Eine Kontroverse müssen wir noch ansprechen. Maxime Machinot, der Verbinder der Gedrängehalb der Franzosen, war ausgewechselt worden gegen Antoine Dupont. Antoine Dupont hat sich dann aber am Knie verletzt. Und Nigel Owens, der Referee, der hat dann den Medical Doctor oder den Matchday Doctor, hat er gefragt, hat er jetzt eine Knieverletzung oder hat er eine Kopfverletzung? Muss es ein Head Injury Assessment geben? Der Matchday Doctor hat ihm gesagt, nein, er braucht ein Head Injury Assessment. Das war wichtig, weil dann nämlich Maxime Machinot wieder zurück aufs Spielfeld kommen konnte. Wenn es eine Knieverletzung gewesen wäre, hätte der Matchday Doctor gesagt, es ist nur eine Knieverletzung, hätte Machinot nicht wieder aufs Feld zurückgedurft. So durfte er wieder aufs Feld zurück. Wie hast du die Situation gesehen? Weil die kam mir nämlich sehr komisch vor.
Ja, und ich würde noch dazu sagen, zum einen ist es nicht das erste Mal bei Frankreich, dass sowas Dubioses passiert. Wir haben das gesehen bei dem Spiel gegen Wales, wo die halt so einen Prop ausgetauscht haben in der letzten Minute. Da können wir vielleicht später dazu kommen oder ein anderes Mal. Aber innerhalb dieses Spiels war es zweimal, dass zwei Spieler am Bein verletzt wurden. Auch der Verbinder ist runtergegangen und da haben sie auch gesagt, das ist ein Head Injury Assessment und das heißt, das ist zweimal von dem Spielarzt sozusagen gesagt wurde, okay, dieser Spieler, also der Nummer 10, Jalibert Und dann später hat der andere Spieler hat dann runter müssen für Head Injury Assessments, obwohl beide eigentlich am Bein bzw. Knie verletzt wurden. Ich sah es da sehr dubios und es wird halt jetzt ein Review geben dazu, das steht schon fest. Genau, und ich will halt nicht so viel dazu sagen, außer dass ich fand, dass es irgendwie nicht im Sinne des Sports ist, dass sowas hat stattfinden. Also ich glaube, da sollte man halt schon irgendwie was dagegen tun.
Ja. Frankreich gewinnt oder verliert gegen Irland auf jeden Fall mit 15-13. Irland zieht den Kopf nochmal aus der Schlinge.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die letzte Partie, die wir am Sonntag gesehen haben, war die Partie zwischen Italien und England im Stadio Olimpico in Rom. Und da waren die Favoritenrollen sehr, sehr klar verteilt. Jeder dachte, ja, das ist wieder das Kanonenfutter Italien, was sich England entgegenstellt und England wird keinerlei Probleme haben. Aber, Donald, wir müssen sagen, die Italiener haben sich über 60 Minuten sehr, sehr gut gehalten und hätten es vielleicht sogar ein wenig knapper noch gestalten können. Nur in den letzten 15 Minuten, da ging es dann, oder in den letzten 10 Minuten sogar, ging es dann noch mit 3 Versuchen für England, wurde es dann sehr, sehr klar. Aber die Italiener, fand ich, haben über 60 Minuten lang einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wie ging es dir?
Ja, ging mir genauso. Also wenn man einfach das Spiel bis zum 60. Minute schaut, denkt man so, okay, das sind zwei Mannschaften, die wirklich halt gut dabei sind. Ich glaube, dieser Endergebnis ist ein bisschen unfair auf Italien. Wie du auch gesagt hast, diese Versuche, die da am Ende kamen, waren einfach mal so, haben das Anzeigetafel sehr, sehr schön für England gemacht, aber eigentlich war nicht repräsentativ zum Spiel. Also im Gegensatz zu letztes Jahr, wo Italien hat so eine besondere Taktik benutzt haben, waren die dieses Mal einfach mal gut aufgestellt, haben also zeigten sich sehr gefährlich im Sturm und Hintermannschaft. Was einfach vielleicht mal ab und an nicht geklappt hat, waren die einzigen Absprachen zwischen ein paar Leute. Aber ich fand, dass sie sich sehr, sehr gut präsentiert haben. Dafür ist aber England wieder eine Top-Mannschaft, dass sie einfach mal die 80 Minuten spielen und dann wirklich hat genau, den Fuß nicht vom Gaspedal runtergenommen haben, einfach mal gezeigt haben, okay, wir legen noch eine Schippe drauf und haben so die Besucher noch so Schönheit sozusagen am Ende noch gelegt. War positiv überrascht von Italien und besonders der Nummer 13, der Innenspieler Tommaso Boni, also der war super. Also ich habe gedacht, jedes Mal, wo er den Ball kriegt, macht er halt irgendwie was oder kommt über den Vorteilslinie oder zaubert halt irgendwie was, also fand das schade, dass diesen Versuch nicht anerkannt wurde, aber es war halt ein Vorpass da. Tommaso Boni ist vielleicht Name für die Zukunft oder so, oder vielleicht ist er schon jedem bekannt. Also für mich war es das erste Mal, dass ich halt groß mit ihm zu tun hatte und war sehr, sehr positiv überrascht von ihm. Also.
Ja. Eine schlechte Nachricht mussten die Engländer verkraften. Ben Youngs, der Gedrängehalb der Engländer, musste gleich in der 9. Minute ausgewechselt werden. Das sah gar nicht gut aus mit seinem Knie. Er ist auf jeden Fall jetzt schon, es ist auf jeden Fall schon gesagt worden, dass er für das Spiel gegen Wales, dass die Engländer auf ihn verzichten müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn gar nicht mehr sehen in diesen Six Nations. Wie hast du das gesehen?
Ja, ich glaube, das sind viele Spieler, die jetzt große Verletzungen auch in Irland-Frankreich spielen, wie wir halt gesagt haben vorhin mit den Knieverletzungen. Das kann halt sein, dass es einfach nur kurz verdreht ist, aber ich glaube, bei jedem Einzelnen von denen, die hat sich irgendwie im Knie oder Bein verletzt haben, auch bei den Jungs, also ich glaube, das sind Leute, die länger ausfallen wurden. Und besonders, weil dieses Turnier halt wirklich sehr schnell die Spiele hintereinander stattfinden, hat nur mit jetzt die ersten zwei Wochen, dann eine Woche Pause. Also ich glaube, die Zeit zum Erholen von etwas größeren Verletzungen ist halt nicht da. Also ich kann mir vorstellen, dass wir halt die Leute bei Frankreich, Irland und dann Ben Youngs bei England vielleicht nicht mehr in diesem Turnier sehen werden.
Ja, also Ben Youngs ist mit einer wirklich ernsthaften Knieverletzung dann ausgewechselt worden und wird wohl dann nicht mehr auftauchen, jedenfalls nicht in den nächsten Wochen. Danny Care ist für ihn dann eingewechselt worden. Wer war für dich der Spieler des Spiels bei den Engländern?
Also ich habe so ein bisschen prognostiziert, aber wenn ich das so verbinden darf, also ich habe gesagt, Owen Farrell ist halt so ein Top-Spieler bei England. Ja. Und für mich war es so Owen Farrell und George Ford. Also sie sind beide so Verbinder eigentlich von Grund auf. Farrell spielt halt da auf 12, also auf Innen. ich war dann dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, also ich wurde die also beide so Spieler des Tages halt erwähnen, also wie die halt so abgestimmt waren oder wie die halt sozusagen links und rechts so eine Angriffsfläche anbieten, ne? Also das hat so quasi wie ein Doppelverbinderrolle, was hat, was dann Farrell hat bietet sozusagen ab 12. Das fand ich sehr, sehr schön, einfach mal, dass die beide halt da gut abgestimmt haben, dass sie halt so beide Flächen halt so auf links und rechts vom Mengen- oder Kontaktpunkt immer so diese Angriffsrichtung haben. Das war für mich sehr, sehr gut. Und ja, Farrell und Ford, also mein Spieler des Tages von England.
Ja, also die ersten Spiele sind auf jeden Fall jetzt vorbei und die Engländer gewinnen hier relativ klar gegen Italien dann mit 45-16. Das heißt, dass am Ende der Tabelle erstmal die Engländer zusammen mit Wales dann auf dem ersten Platz sind, weil sie beide dann auch den Zusatzpunkt geholt haben. Dahinter ist Irland. Wir haben jetzt noch eine Rubrik, wo wir sagen, okay, was war unser Top des Tages, was war unser Flop des Tages und was wünschen wir uns für den zweiten Spieltag? Donald, fang mal an. Was war dein Top des Tages vom ersten Wochenende der Six Nations?
Ja, also ein bisschen parteiisch, aber ich glaube, das verzeiht mir jeder. Also die letzten Minute vom Spiel Irland-Frankreich und der Drop-Goal wäre für mich auf jeden Fall Top des Tages.
Ja, mein Top des Tages ist die Gesamtleistung von Wales, mit der ich so nicht gerechnet habe. Ein Bekannter von mir ist Waliser, kommt aus Cardiff, der hat das Spiel am Fernsehen gesehen und der schrieb mir zwischendurch, das ist das beste Wales, was ich seit Jahren gesehen habe. Was für ein wunderbares Spiel meiner Jungs. Und ich musste sagen, ja, wow, das war eine Leistung, die ich so nicht erwartet habe. Was war dein Flop des Tages?
Also es ist ein bisschen so unangenehmes Punkt, aber dieses ganze Thema um das Head Injury Assessment sozusagen, also das ist für mich, was irgendwie unser Sport irgendwie im falschen Licht darstellt. Also das ist halt irgendwie komplett unnötig. Da hat man auch gesehen bei Nigel Owens, dass er irgendwas verteidigen musste, was er selber nicht geglaubt hat. Also er hat es mehrmals hinterfragt, sozusagen, okay, soll ich jetzt den Spieler runterschicken für ein Head Injury Assessment? Also er hat sehr, sehr deutlich gesagt und dann hat es wiederholt und es war unangenehm für ihn, das zu vertreten sozusagen und dieses ganze Thema, also ich würde gerne einfach so einen Schlussstrich darunter zeichnen, irgendwie mit Frankreich und HGI und solche Sachen, das war ein bisschen Flop für mich.
Ja, muss ich genauso sagen, das fand ich auch sehr schade, dass das dieses Spiel, was am Ende ja wirklich so dramatisch geworden ist, dann dass da nochmal diese Nachricht darüber hängt, dass mit dem Head Injury Assessment und ja, einer wirklich zweifelhaften Entscheidung dann ja auch, beziehungsweise auch vom Matchdoktor, dass das dann so ein bisschen in Verruf geraten ist, dieses Match. Ansonsten war das Spiel ja ab der 60. Minute wirklich absolut hochdramatisch. Was wünschst du dir denn jetzt für die Woche 2, die wir dann in der nächsten Woche sehen, wenn zum Beispiel Irland auf Italien trifft, dann England gegen Wales und Schottland gegen Frankreich?
Ja, ich wünsche mir zwei Sachen vom nächsten Wochenende, also mehr Kreativität von Irland, also irgendwie ein bisschen bessere Darstellung hat in der Hintermannschaft und zu Schottland dann einfach bessere Verteidigung, also da waren die viel zu schwach und wenn sie so auftreten werden gegen Frankreich, glaube ich mal, dass sie halt da so hoch verlieren könnten, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Schottland ein bisschen ja, Nachholstunden machen in Sachen Verteidigung.
Ja, ich wünsche mir wieder ein spannendes Wochenende. Vor allen Dingen habe ich große, große Vorfreude auf das Spiel England gegen Wales am Samstagnachmittag um 17.45 Uhr. Ich bin sehr gespannt, wie Wales dort reagieren wird beim Auswärtsspiel in Twickenham. Wenn ich mir was wünschen würde, wäre das ein ganz, ganz knappes Spiel und ein wunderbares Rugbyfest. Das würde ich mir wünschen. Das war die Zusammenfassung zu Spieltag 1 der Rugby Six Nations. Wir hoffen, das hat euch gefallen, auch in diesem Format. Wir werden das auch in den nächsten 4 Wochen, in denen hier gespielt wird bei den Six Nations, werden wir das natürlich dann immer montags fortführen. Donald, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, hat's mich gefreut.
Und viel Spaß beim nächsten Rugby-Wochenende und hier Rugby auf meinsportradio.de wird immer wieder groß geschrieben. Wir werden dann auch in der nächsten Zeit wieder live Rugby haben, wenn wir zum Beispiel am 17.02. vom Spiel der Rugby Europe Championship Deutschland gegen Georgien live berichten werden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal zur Rugby Six Nations. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.